Moin Leute, bevor es losgeht, wir würden das Update hier gerne noch besser machen und dafür brauchen wir euer Feedback. Schreibt uns, wenn ihr Bock habt, euch mit uns drüber auszutauschen. mail@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail eures Vertrauens. Mehr Infos findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge. So, und jetzt weiter wie gewohnt.
Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
Das ist schon ein ziemlich krasses Teil, der Taurus Marschflugkörper.
Er folgt einem vorher einprogrammierten Weg, kann also auch einen Umweg fliegen, Haken schlagen, in niedriger Höhe durch Bergtäler fliegen, bis er an seinem Ziel ankommt und ist deswegen viel schwerer für den Gegner zu erkennen und abzuwehren.
Sagt der Journalist Thomas Wiegold. Die Ukraine hätte den Taurus gern, aber Deutschland bleibt beim Nein. Sie will den Taurus nicht liefern. Ob der kriegsentscheidend wäre im Abwehrkampf gegen Russland, das schauen wir uns heute an. Und wir schauen uns auch die Vorschläge eines Bürgerrates an.
Ja, Hauptanliegen waren zum Beispiel, dass Energy Drinks erst ab 16 Jahren verkauft werden sollten.
Katrin Sierker aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam, habt ihr da gehört. Es gab noch mehr Vorschläge, zusammengetragen von zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Und darüber hat der Bundestag heute diskutiert. Was damit jetzt passiert, auch das ist eins unserer Themen. Am Donnerstag, dem 14. März. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Den Schützenpanzer Marder, den Kampfpanzer Leopard, den Flugkörper Iris-T. Das und viel mehr hat Deutschland der Ukraine bisher geliefert im Abwehrkampf gegen Russland. Aber den Taurus, den wird Deutschland nicht liefern. Der Bundestag hat heute mit großer Mehrheit gegen einen erneuten Antrag der Union gestimmt. Die Union will dieses System an die Ukraine liefern und auch Teile der Ampelkoalition wären eigentlich dafür. Aber eine Mehrheit gab es heute trotzdem nicht. Aber wie wichtig wäre der Taurus für die Ukraine? Das lassen wir uns jetzt einschätzen von dem Journalisten für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Thomas Wiegold. Herr Wiegold, um das besser einschätzen zu können, erstmal vielleicht nochmal die Frage, was ist der Taurus für eine Waffe?
Also der Taurus ist ein sehr weitreichendes Waffensystem, die offizielle Reichweite 500 Kilometer, es könnten wahrscheinlich auch ein bisschen mehr sein. Und das ist ein sogenannter Marschflugkörper, der wird von einem Flugzeug gestartet und fliegt dann auf ein vorher einprogrammiertes Ziel zu. Und das Besondere daran ist, der Taurus fliegt nicht wie eine Rakete auf einer ballistischen Kurve aufs Ziel, die ist ja berechenbar, sondern er folgt einem vorher einprogrammierten Weg, kann also auch einen Umweg fliegen, Haken schlagen, in niedriger Höhe durch Bergtäler fliegen, bis er an seinem Ziel ankommt und ist deswegen viel schwerer für den Gegner zu erkennen und abzuwehren.
Und warum will die Ukraine den Taurus so unbedingt haben und vielleicht auch warum ist es gerade jetzt so ein großes Thema?
Die Ukraine will den Taurus schon seit über einem Jahr übrigens unbedingt haben, weil sie damit russische Einrichtungen, Stellungen weit hinter der Front erreichen kann. Da geht's nicht nur um die immer wieder genannte Brücke von Kertsch, also die Brücke zwischen der Ukraine und dem russischen Festland, einen Nachschubweg. Es geht eigentlich noch viel mehr um Depots, um verbunkerte Kommandostellungen der russischen Streitkräfte, um Nachschublinien weit im Hinterland. All die sind mit dem Taurus ja einfach erfolgreicher oder besser erreichbar oder wären es für die Ukraine. Und dass es jetzt zu dieser Debatte kommt, ja, das hat ein bisschen oder sehr viel mit der innenpolitischen Debatte in Deutschland zu tun. Es hat damit zu tun, dass sich die Bundesregierung und insbesondere der Kanzler lange gar nicht öffentlich dazu erklären wollten. Sie haben diese Anfrage einfach nicht beantwortet. Und seit etwa 2 Wochen versucht der Kanzler zu erklären, warum er denn nun nicht will, dass Deutschland diese Waffe an die Ukraine liefert. Am Ende, das wurde gestern im Bundestag nochmal deutlich, geht es darum, Kann man diese Waffe den Ukrainern geben, ohne selber die Kontrolle darüber zu behalten? Also die Kontrolle, welche Ziele ausgewählt werden, wohin der Taurus fliegt. Und genau das möchte der Kanzler nicht.
Wie wichtig wäre der Taurus für die Ukraine? Ist der unverzichtbar für einen militärischen Erfolg gegen Russland?
Also unverzichtbar im Sinne von, das ist die Wunderwaffe, mit der alles anders wird, das ist der Taurus nicht. Man muss ja sehen, die Ukraine möchte ja nicht nur diesen deutschen Marschflugkörper, sondern sie möchte auch von den USA, auch seit über einem Jahr und auch erfolglos, weitreichende Raketensysteme haben. Es geht einfach darum, dass die Ukraine argumentiert, mit diesen Waffensystemen haben wir eine Chance, den russischen Nachschub besser als bisher oder überhaupt abzuschneiden. Darum geht es.
Aber wäre es nicht auch wichtiger, dass Deutschland und Europa so schnell wie möglich in der Ukraine schon eingesetzte Waffensysteme und vor allem auch Munition nachliefern würde, statt jetzt ein neues Waffensystem zu liefern?
Es ist ja kein Entweder-Oder. Eigentlich geht es um ein Und. Die Ukraine braucht vor allem Munition, Artilleriemunition. Da wird es immer schwieriger, weil die ukrainischen Streitkräfte gegenüber den Russen einfach ein Defizit haben, wie viel Munition sie einsetzen können. Also zu sagen, den Taurus liefern, aber nicht mehr Munition, das würde der Ukraine genauso wenig helfen. Tatsächlich, Munition ist eigentlich das Wichtigste, Munition in großen Mengen, und der Taurus, der käme dann noch oben drauf.
Wie wichtig der Marschflugkörper Taurus für die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg wäre, darüber habe ich mit Thomas Wiegold gesprochen. Er ist Journalist für Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Herr Wiegold, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Bundestag gab es heute eine Premiere. Zum ersten Mal haben die Abgeordneten über Vorschläge diskutiert, die nicht von ihnen selbst eingebracht worden sind, sondern von einem Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern. Thema war Ernährung. Katrin Riesika aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Welches BürgerInnen-Gremium war das nochmal?
Ja, der sogenannte Ernährungsrat, den hatte der Bundestag selbst ins Leben gerufen und dafür per Zufallsprinzip 160 Menschen aus der Bundesrepublik ausgewählt. Die sollten dann Vorschläge machen zu allen möglichen Aspekten von Ernährung. Ja, und die hatten sie dann letzten Monat schon in einem Gutachten vorgelegt. Darüber hatten wir auch schon ausführlich hier bei Nova gesprochen. Und der Bundestag hatte jetzt so lange Zeit, sich das Dokument anzuschauen, durchzulesen. Und heute haben die Abgeordneten dann über die Vorschläge debattiert.
So, und welche Vorschläge waren das? Worüber haben die diskutiert?
Ja, Hauptanliegen waren zum Beispiel, dass Energy Drinks erst ab 16 Jahren verkauft werden sollten, dass Supermärkte keine genießbaren Lebensmittel mehr wegschmeißen dürfen und dass Kinder in Schulen und Kitas ein kostenloses Mittagessen bekommen sollen. Das sind jetzt nur 3 Beispiele von insgesamt 9 Empfehlungen, und bei der Debatte ging es auch teilweise schon hoch her heute.
Inwiefern?
Ja, zum Beispiel bei der Frage nach dem kostenlosen Mittagessen, da hat der FDP-Abgeordnete Gero Höcker es als unfair bezeichnet, wenn kinderlose Menschen mit ihrem Steuergeld Mittagessen für Kinder von Ärzten oder Anwälten zahlen sollten. Damit meint er, dass diese Familien wohl reich genug seien, und der SPD-Abgeordnete Matthias Mirsch, selbst kinderlos, kontert so.
Ich fände das richtig, dass auch die, die reich sind, deren Kinder ein gutes Mittagessen frei, kostenfrei bekommen. Dafür müssen sie allerdings angemessene Steuern zahlen. Das ist der Punkt, der, glaube ich, dann sehr, sehr wichtig ist.
Ja, ein klarer Hieb gegen die Liberalen, denn die FDP lehnt Höherbesteuerung von Topverdienenden ab oder auch von großen Erbschaften. Gero Höcker hat in seinem Redebeitrag generell viele Vorschläge von dem Rat aus Bürgerinnen und Bürgern als Wünsch dir was abgewertet.
Was passiert denn jetzt mit diesen ganzen Vorschlägen?
Die sind nicht bindend für den Bundestag, die sollen jetzt aber weiter in einzelnen Ausschüssen diskutiert werden, im Ernährungsausschuss zum Beispiel. Und da hat der Vorsitzende Hermann Färber von der CDU auch schon angekündigt, die Empfehlung ernst zu nehmen und dass man nicht einfach nur mit dem geht nicht drauf reagiert. Mhm. Und das klingt auch schon mal ganz anders als sein Parteikollege Philipp Amthor, der sich am Anfang der Debatte ganz anders ausgedrückt hat. Er sagt, die ganze CDU-CSU-Fraktion würde jetzt zwar mitmachen, sei aber eigentlich generell gegen Bürgerräte.
Unser parlamentarisches Regierungssystem steht unter großem Druck. Unter dem Druck einer Entparlamentarisierung.
Ja, denn nach seiner Darstellung würde damit ein Gremium Macht bekommen, die eigentlich dem Bundestag zusteht. Die meisten Rednerinnen und Redner hielten dieses Argument von Amthor aber für Quatsch. Denn dass die Entscheidungsgewalt dann letztlich beim Parlament liegt, würde eben ein Bürgerrat auch nicht ändern. Ja, das hat zum Beispiel Marianne Schieder von der SPD nochmal betont. Und Leon Eckert von den Grünen hat gesagt, dass es in diesen Zeiten sogar eher notwendig sei, neue Formen des Mitmachens in der Demokratie zu finden. Denn viele Menschen würden sich abgehängt fühlen oder umgekehrt ausgedrückt, sie fänden, dass diese Politik da oben viel zu abgehoben sei.
Jetzt ging es ja um Ernährung. Es gibt da aber noch viele andere wichtige Themen. Steht denn schon nächster BürgerInnenrat an?
Auf Bundestagsebene konkret noch nicht, nach dieser Premiere heute aber die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die hat einen zum Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht immerhin schon mal vorgeschlagen. Das ist ja jetzt gerade wieder eine heiße Debatte geworden im Hinblick auf den Ukraine-Krieg und eine mögliche Bedrohung der NATO-Länder durch Russland.
Sagt Katrin Silker zur ersten Debatte von Bundestagsabgeordneten über Vorschläge von einem Rat aus Bürgerinnen und Bürgern. Dabei ging es ums Thema Ernährung. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neues Kleid für den Sommer oder eine neue kurze Hose. 10 bis 15 Euro hast du eine Riesenauswahl auf Shein oder Temu. Fast Fashion boomt schon lange, ist omnipräsent, hat aber krasse Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Und Frankreich will mit einem neuen Gesetz Fast Fashion einschränken, regulieren. Seit heute wird darüber in der französischen Nationalversammlung diskutiert. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das genauer für uns angeschaut. Johannes, bevor wir über das geplante Gesetz sprechen, vielleicht erstmal noch, wie stark ist Fast Fashion denn so in Europa?
Ja, sehr stark, sehr verbreitet. Das zeigen alle möglichen Statistiken. Also es gibt zum Beispiel eine Umfrage in Deutschland, da sagen 37% der Befragten, ich kaufe meine Klamotten vor allem bei Fast Fashion Läden. Also zum Beispiel sowas wie H&M, Zara, Primark oder eben beim chinesischen Onlineshop Shein und so weiter. Aus Frankreich gibt es auch eine interessante Zahl. Da sind nach einer Studie 70% aller verkauften Kleidungsstücke Fast Fashion und die drei führenden Fast Fashion Konzerne, die erwirtschaften weltweit zusammen rund 80 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Ganz vorne mit dabei ist der spanische Konzern Inditex, zu dem gehört unter anderem die Marke Zara und auch H&M aus Schweden ist in den Top 3.
Jetzt hast du gerade schon von Shein, dem chinesischen Online-Shop, gesprochen. Die machen Fast Fashion ja noch mal krasser, oder?
Ja, kann man sagen. Also Shein, Temu und Co., die hauen die Klamotten einfach nochmal mit einer viel höheren Schlagzahl raus als die anderen. Also haben viel mehr Artikel insgesamt, haben auch ständig neue Produkte. Alles sehr, sehr günstig, kostenloser Versand sowieso, obwohl die Produkte ja meist mit dem Flugzeug nach Europa kommen. Deswegen gelten der Onlineshop Shein und andere auch schon als Ultra-Fast-Fashion. Und das Konzept ist aber super erfolgreich. Also Shein zum Beispiel hat H&M vor kurzem beim Umsatz pro Jahr überholt.
Was plant denn jetzt die französische Politik? Was steht in diesem Gesetzentwurf, der da gerade diskutiert wird?
Ja, der zielt tatsächlich vor allem auf diese Ultra-Fast-Fashion-Firmen. Shein wird sogar namentlich genannt in dem Entwurf. Da ist die Rede von mehr als 7200 neuen Kleidungsstücken, die das Unternehmen jeden Tag auf den Markt bringe und das ja zumeist günstigen Preisen. Das kritisieren etliche französische Abgeordnete mit verschiedenen Argumenten. Also da geht es einmal um die Umweltauswirkungen, schlechte Qualität der Kleidung, wird schnell wieder weggeworfen und mehr. Und deswegen sind im aktuellen Entwurf unter anderem folgende Maßnahmen geplant. Erstens ein Werbeverbot für Ultra-Fast-Fashion-Produkte und zweitens soll es so eine Art Strafzahlung geben pro verkauften Produkt in Frankreich. Also geplant ist, bis zum Jahr 2030 bei so einem Aufschlag von 50% des Verkaufspreises zu landen, wobei es maximal 10 Euro Strafzahlung pro Artikel sein sollen. Das heißt zum Beispiel ein T-Shirt, das aktuell vielleicht 6 Euro kostet, könnte dann in Zukunft 12 Euro kosten. Mhm. Und diese Bußgelder, also in dem Fall 6 Euro obendrauf, die sollen dann wiederum für Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit in der Modeindustrie eingesetzt werden.
Noch ist das Gesetz in Frankreich ja nicht beschlossen, aber was ist denn davon zu halten? Wie lässt sich das schon mal bewerten?
Ich habe darüber mit Jochen Strähle gesprochen, der ist Professor für International Fashion Management an der Hochschule Reutlingen. Und der sagt jetzt nicht, das ist alles völliger Quatsch, was Frankreich davor hat. Aber er sieht das in Teilen schon kritisch, vor allem diese geplanten Strafgebühren.
Insofern muss man da ein bisschen kritisch sein, ob das jetzt tatsächlich nur des ökologischen Schutzes dient oder eben auch vielleicht zum Schutze der heimischen Industrie. Die Frage darf man schon stellen.
Ja, also Stichwort Protektionismus. Ne? Tatsächlich hat nämlich auch die französische Textilbranche schon gesagt, sie begrüßt diese Vorschläge, die finden das gut. Ist ja auch verständlich, ne? Schließlich sind Shein und Co. eine riesige Konkurrenz für französische Marken. Auch dieses Werbeverbot, das im Entwurf steht, das sieht Professor Jochen Strähle auch eher kritisch, weil er sagt, das wird schwer sein, das jeweils abzugrenzen. Ne? Also wer bestimmt dann, was ist Fast Fashion, was ist Ultra Fast Fashion und was ist irgendwie normal und was ist sogar nachhaltig.
Gibt es denn noch andere Ideen, wie sich Fast Fashion gesetzlich reduzieren ließe? Also zum Beispiel auch bei uns in Deutschland oder in der EU?
Ja, in der EU gibt es eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen und die würden dann ja auch für Deutschland gelten. Ist ziemlich komplex das Ganze, weil es so viel ist und auch längst noch nicht alles beschlossene Sache ist. Aber generell kann man sagen, will die EU die Kreislaufwirtschaft stärken, auch bei Klamotten. Also zum Beispiel dürfen dann unverkaufte Textilien in der EU bald nicht mehr vernichtet werden, also Retouren zum Beispiel. Mhm. Recycling und Reparatur von Kleidung soll auch gefördert werden, damit man nicht so schnell was Neues kaufen muss. Es soll auch mehr Transparenz in den Lieferketten der Unternehmen geben. Greenwashing soll erschwert werden und einiges mehr. Aber inwiefern sich das dann auch zum Beispiel auf chinesische Händler auswirkt, weil die sich auch dran halten müssen oder vielleicht auch nicht. Und wie viel das alles im Einzelnen wirklich bringt, da müssen wir wohl noch abwarten.
In Frankreich wird seit heute in der Nationalversammlung über ein neues Gesetz diskutiert, das sogenannte Ultra-Fast-Fashion stark einschränken soll. Zum Beispiel über Strafgebühren oder ein mögliches Werbeverbot. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat uns das Ganze vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was das bald mit TikTok in den USA? Der Streit zwischen der US-Regierung und dem sozialen Netzwerk geht in die nächste Runde. Ein Gesetzentwurf zu einem möglichen Verbot hat jetzt eine erste Hürde genommen. Ingrid Wenzel aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Was genau ist das für ein Gesetzentwurf?
Das ist ein Gesetzentwurf vom US-Repräsentantenhaus und die haben den mit einer wirklich großen Mehrheit verabschiedet, also Demokraten und Republikaner. Und der Entwurf richtet sich gegen ByteDance und ByteDance ist der chinesische Mutterkonzern von TikTok. Mhm. Und der soll jetzt seine Anteile an TikTok verkaufen, zum Beispiel an einen amerikanischen Investor. Denn wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann hat ByteDance so ein knappes halbes Jahr Zeit. Und wenn die das nicht machen, also nicht verkaufen, die chinesischen Anteile, dann droht der App ein Verbot im App Store. Und das, ja, gleicht einem Verbot.
Das heißt, die US-Regierung will TikTok vor die Wahl stellen. Entweder ihr verkauft an uns oder wir verbieten euch quasi. Was genau ist denn der Vorwurf an TikTok?
Ja, der Vorwurf ist ja nicht neu. Also die Sorge ist einfach, dass die App Spionage betreibt für den chinesischen Staat. Aber ja, der Grundvorwurf ist Datensammeln, Datenschutz, Datenzugriff. Also jeder Like, den ich dort setze, die App weiß, wie lange ich was anschaue und kann dadurch einfach Aussagen über mich treffen. Der Algorithmus kennt mich am Ende besser als meine besten Freunde und will mich lange auf der App halten und gibt mir immer radikalere Vorschläge für Videos. Und der Algorithmus entscheidet, was ich sehe. Und da ist einfach die Sorge, dass es vielleicht auch ja die Wahl beeinflussen könnte, denn die Amerikaner, die wählen ja im November.
Und wie wird das in den USA diskutiert?
Also es herrscht Einheit im Repräsentantenhaus, aber es wird trotzdem kontrovers diskutiert. Trump zum Beispiel, der ist total dagegen und hat verschiedene Gründe. Er hat zum Beispiel einen Unterstützer im Wahlkampf, der auch beteiligt ist an der Firma. Und viele junge Menschen sind auf TikTok und das ist einfach wahlkampfrelevant. Also die App sagt selber, 170 Millionen Menschen in Amerika nutzen TikTok. Und auf CNN hat eine Nutzerin, Summer Lucille, gesagt, wie wichtig TikTok für sie und ihr Modeunternehmen ist.
Wenn Sie für dieses Verbot stimmen, stimmen Sie gegen die Verfassung und gegen meine Meinungsfreiheit. Sie stimmen gegen mein kleines Unternehmen. Das wird stark beeinflussen, wen ich wähle. Ja, so wichtig ist TikTok für mich.
Und ByteDance selber, also der Mutterkonzern von TikTok, der wehrt sich auch selber dagegen. Also der weist die Vorwürfe einmal zurück und der würde auch vor Gericht ziehen. Und TikTok hat selber auf der App Push-Nachrichten verschickt an die NutzerInnen und aufgefordert, dass sie ihre gewählten Vertreter zum Beispiel anrufen soll und sagen, und das Gesetz zu verhindern. Und hier haben wir einmal den CEO von TikTok, das ist Shou Zi Chu. Und der hat auf TikTok aufgerufen, weiter zu posten, weiter mit allen zu teilen und auch mit den Senatoren zu teilen, um für Meinungsfreiheit einzustehen.
Hi everyone, it's Shou here. I encourage you to keep sharing your stories. Share them with your friends, share them with your family, share them with your senators. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Love you all.
Aber es gibt auch, aber es gibt auch Kritiker, die sagen, das reicht nicht, dass man immer nur auf TikTok geht, weil auch die anderen Konzerne wie Meta, ne, also Facebook, Instagram und Co., die haben genauso ein Problem mit Datenschutz und Manipulation durch den Algorithmus. Und andere Kritiker sagen, naja, wenn man jetzt einfach einem ausländischen Konzern vorgibt, hey, ihr müsst eure Anteile verkaufen, das ist natürlich auch problematisch, wenn man einfach ausländische Firmen dazu drängt, nur weil, ja, weil es der Politik nicht passt.
Und ist das jetzt realistisch, dass dieses Verbot oder dieser erzwungene Verkauf kommt?
Also das Verbot kommt jetzt nicht sofort. Mhm. Biden muss am Ende unterzeichnen. Vorher muss der Senat aber auch noch zustimmen. Biden hat schon gesagt, dass er das unterzeichnen würde. Dabei ist er selber erst seit Februar auf TikTok präsent. Und ja, wie gesagt, also TikTok, ByteDance hat schon gesagt, sie werden auch klagen dagegen. Und das könnte dann den ganzen Prozess in die Länge ziehen.
Wie wird das denn in Deutschland oder auch in Europa gehandhabt?
Also Bediensteten des Bundespresseteams, die dürfen TikTok nicht auf ihren Dienstgeräten verwenden. Und auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die prüfen auch Risiken in dieser App. In der EU ist es so, dass TikTok auf Diensthandys verboten ist. Und man darf auch nicht mit dem EU-WLAN die App benutzen. Das EU-Parlament ist aber auch seit ein paar Wochen auf TikTok. Mhm. Und deren Pressestelle hat mir gesagt, um deren Kanal überhaupt zu bespielen auf TikTok, benutzen sie keine Handys, keine Diensthandys aus der EU und auch nicht das EU-WLAN. Also die machen das auch irgendwie anders.
USA versus TikTok geht in die nächste Runde. Infos dazu habt ihr von Ingrid Wenzel aus dem Deutschlandfunk Nova-Team bekommen. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2.500 bis 3.500 Euro. So teuer ist vielerorts ein Führerschein mittlerweile. Laut einer ADAC-Umfrage ist besonders in den letzten 6 Monaten die Zahl derer gestiegen, die so viel bezahlen müssen. Aber warum ist das so? Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich das Ganze für uns angesehen.
Tagesordnungspunkt 16, angesetzt für 19.50 Uhr. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU-CSU, damit Mobilität nicht zum Luxus wird. Für einen bezahlbaren Autoführerschein.
Ich bin für den Straßenbau und die Verkehrssicherheit zuständig. Für die Verkehrssicherheit gehört der Führerschein. Und deshalb habe ich für die Unionsfraktion das Konzept, wie die Kosten gesenkt werden könnten, erarbeitet.
Florian Müller, MdB. Auf 2 Seiten hat er hier eine knappe Problembeschreibung zusammengefasst, inklusive 12 Forderungen. Auf mich wirkt das alles erstmal schlüssig. Doch als ich mit Kurt Bartels spreche, Vizevorsitzender der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, da kommen mir Zweifel.
Ich bin sehr irritiert über den Florian Müller, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Aber der Reihe nach. Es gibt erkennbar 2 größere Auslöser für die Debatte um zu hohe Führerscheinkosten. Zum einen diese ADAC-Umfrage.
Der ADAC hat im November eine Studie veröffentlicht und deshalb wissen wir, dass sich immer weniger junge Menschen den Führerschein noch selbst leisten können.
1.100 Menschen wurden befragt.
Aber das war keine Studie, sondern eine Umfrage, genau.
Katharina Luca vom ADAC.
Ja, genau. Also was wir gesehen haben, das ist einfach klar, die Preissteigerung, die da ist, aber auf der anderen Seite auch, dass die Fahrschüler und Fahrschülerinnen auch tatsächlich immer länger brauchen, um den Führerschein zu machen.
2 Faktoren, wobei das Aber hier gar nicht nötig wäre, denn der Hauptgrund für den höheren Preis sind eben mehr Fahrstunden.
Genau. Die brauchen, wenn man das mal mit vor 20 Jahren, also so Millennium, vergleicht, wenn sie früher 25 Stunden gebraucht haben, brauchen sie heute irgendwas zwischen 40 und 50 Stunden.
In dieser Analyse sind sich auch soweit alle einig. Auch darin, dass es hier wieder 2 verschiedene Ursachen gibt. Erstens, mancherorts mangelt es an Prüfern.
Ja, also wir haben in Berlin tatsächlich über 20.000 Prüfungsrückstände.
Und wer lange auf die Prüfung wartet, muss sogenannte Erhaltungsfahrstunden machen. Und die kommen dann obendrauf. Den 2. Grund erklärt Kurt Bartels so.
Ich fahre jetzt gerade durch Berlin. Gucken Sie sich das Gewühl einfach mal an. Also alleine durch die Verkehrsdichte, durch die Komplexität, neue Verkehrsregelungen ist eine extreme Belastung geworden.
Bartelt sagt, dass auch die Zahl der Prüfungsfragen ständig wachse, auf mittlerweile 1300. Also Flaschenhalsprüfungen und mehr Komplexität führen zu mehr Fahrstunden, mehr Kosten. Und jetzt biegt Müller, biegt die CDU argumentativ scharf ab. Um die Kosten zu senken, schlagen sie in dem Antrag vor,
stärker auch auf digitalen Unterricht setzen.
Und
wir wollen auch insbesondere für mehr Sicherheit der Fahrschüler bei der ersten Fahrstunde schon sorgen. Da können Fahrsimulatoren dann, glaube ich, einen sehr wichtigen Beitrag leisten.
Kurt Bartels greift mal kurz ins Lenkrad.
Simulatoren. Es gibt Fahrschulen, die haben Simulatoren. Das sind Simulatoren, das sind drei Bildschirme, da sitzt man quasi hinter einem Lenkrad und fährt in Anführungszeichen, was da verlangt worden ist, zum Beispiel, dass man auf dem Simulator ja Autobahnfahrstunden simulieren könnte, ist der größte Blödsinn überhaupt. Und selbst diese Simulatoren kosten aber irgendwas zwischen 15.000 und 20.000 Euro.
Beim zweiten Punkt wird Bartels emotional. Digitaler Unterricht als Mittel der Wahl, verbunden mit dem Auslandsbeispiel Frankreich, wo sie das vor Jahren eingeführt hätten.
Frankreich hat vor einigen Zeiten quasi mehr oder minder den Online-Unterricht eingeführt. Seitdem sind ein Drittel der Fahrschulen gestorben.
Vor allem in ländlichen Regionen. Was dann dazu führe, so Bartels, dass Menschen weite Wege in Kauf nehmen müssten, was die Kosten wiederum erhöhen könne. Zu Beginn war mein Eindruck, ziemlich durchdachtes Papier. Nach dem Gespräch mit Kurt Bartels eher so Richtung Kappes?
Nee, da ist nicht alles Kappes. Ich kann Ihnen sagen, was gut ist. Es ist gut, dass das überhaupt in die Diskussion kommt.
Und zu dieser Diskussion hätte er selbst auch noch einen Beitrag.
Würde man zum Beispiel jetzt die Mehrwertsteuer erlassen, das wären fast 20%, die der Führerschein billiger werden würde. Und das ist eine Hausnummer.
Da das aber im Entwurf leider nicht zu finden ist, bleiben am Ende drei Expertentipps, wie jeder Einzelne seine Führerscheinkosten drücken kann. Erstens, Theorieprüfungsdurchfallrisiko senken. Die 1300 Prüfungsfragen lassen sich gut üben, zum Beispiel per App. Zweitens, Tipp von Katharina Luca, um teure Fahrstunden zu reduzieren und die Praxisprüfung abzusichern.
Auf den Verkehrsübungsplatz zu gehen und da in einem geschützten Bereich einfach ein bisschen mehr Fahrpraxis zu erlangen.
Und drittens, vorab die alles entscheidende Frage stellen und vergleichen.
Wo wird vernünftig gut ausgebildet? Da hilft immer noch diese Mund-zu-Mund-Werbung. Und nicht unbedingt die billigste Fahrschule ist auch die günstigste Fahrschule.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.